Hören Sie nun Pastor Rod McNair.
Wir befinden uns in der Mitte der Herbstfesttage und sind kurz davor, zum Laputtenfest zu fahren. Manche sind vielleicht schon dort und viele werden sich morgen auf den Weg machen. Und wir freuen uns darauf, eine fantastische Feier des Laputtenfests zu haben. Das Laputtenfest symbolisiert Christi tausendjährige Herrschaft auf Erden. Aber bevor wir gehen, sind wir hier, um uns die Frage zu stellen: Was bedeutet der Versöhnungstag für uns und was bedeutet er für die Welt? Wir haben bereits schon einmal gehört, das Millennium kann nicht geschehen, ohne dass der Satan gebunden wird. Und das Fest kann auch nicht stattfinden ohne den Versöhnungstag. Dieser Tag ist also entscheidend und es ist wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren. Und so lesen wir, um anzufangen, 3. Mose, Kapitel 23. 3. Mose, Kapitel 23. Und wir lesen ab Vers 26. Das ist etwas Vertrautes, was wir oft lesen, aber es ist gut, das zu wiederholen. Hier heißt es, 3. Mose, Kapitel 23, Vers 26. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Am 10. Tage in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten und fasten und dem Herrn Feueropfer darbringen. Und sollt keine Arbeit tun an diesem Tage, denn es ist der Versöhnungstag, dass ihr entsühnt werdet vor dem Herrn, eurem Gott. Denn wer nicht fastet an diesem Tage, der wird aus seinem Volk ausgerottet werden. Und wer an diesem Tage irgendeine Arbeit tut, den will ich vertilgen aus seinem Volk. Darum sollt ihr keine Arbeit tun, das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen überall, wo ihr wohnt. Ein feierlicher Sabbat soll er euch sein und ihr sollt fasten. Am 9. Tage des Monats am Abend sollt ihr diesen Ruhetag halten, vom Abend an bis wieder zum Abend. Und so lernen wir hier sogar, wie Gott die Zeit zählt, von Abend zu Abend. Da gibt es hier einen Hinweis dafür. Dieser Tag ist also wichtig. Ein ernster Tag und ein feierlicher Tag, weil er damit zu tun hat, wie Satans Einfluss entfernt werden wird in der Zukunft. Und wir wissen das, aber wir wiederholen es hier. Und wir brauchen das und die ganze Welt braucht das. Er wird entfernt werden nach der Rückkehr Christi. Und zur selben Zeit lernen wir, wie wir näher zu Gott gebracht werden können, wie unsere Sünden bedeckt werden können, was Gottes Ziel ist für die gesamte Menschheit. Gott wird alle zu sich bringen und mit sich versöhnen, alle, die dazu bereit sind. Und dieser Tag symbolisiert das. Gehen wir jetzt zu 3. Mose Kapitel 16 und Vers 1. Denn hier finden wir die Anweisungen für den Versöhnungstag, die dort niedergeschrieben sind, die Rituale, die Zeremonie, die Israel gegeben wurde, was sie durchführen sollten. Und tragischerweise beginnt diese Geschichte mit zwei Menschen, die Gottes Satzungen nicht ernst nahmen. Und das ist der Zusammenhang der Anweisungen für den heutigen Tag. 3. Mose, Kapitel 16, Vers 1. Und der Herr redete mit Mose, nachdem die zwei Söhne Aarons gestorben waren, als sie vor dem Herrn opferten. Was war geschehen? Wir kommen zurück zu diesem Kapitel hier, aber gehen wir zunächst zurück zu 3. Mose, Kapitel 10. Und hier lesen wir, was geschehen war. 3. Mose, Kapitel 10 und Vers 1. Es heißt hier, 3. Mose Kapitel 10, Vers 1, und Aarons Söhne Nadab und Abihu nahmen an jedes seine Pfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten so ein fremdes Feuer vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da fuhr ein Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, dass sie starben vor dem Herrn. Da sprach Mose zu Aaron: Das ist's, was der Herr gesagt hat. Ich erzeige mich heilig an denen, die mir nahe sind, und vor allem Volk erweise ich mich herrlich. Und Aaron schwieg. Man kann sich vorstellen, dass Aaron zuvor vielleicht seine Meinung geäußert hat. Denken wir kurz über die Situation nach. Was für ein tragisches und traumatisches Ereignis dies war. Gerade wo sie als Nation beginnen, in Erscheinung zu treten, gerade wo die Leute in ihre Führungspositionen eingesetzt werden, da werden die zwei Söhne von Aaron getötet. Und Aaron muss sehr betrübt darüber gewesen sein. Sie Väter können sich das vorstellen. Und sie waren auch die Neffen von Mose. Aber er sagte zu Aaron: Sei lieber still. Gott nimmt die Situation sehr ernst. Etwas ist falsch gelaufen. und wir müssen daraus lernen. Und das ist der Anfang der Anweisungen für den Versöhnungstag. Überlegen wir uns, was sie getan hatten. Nun, wir könnten uns vorstellen, dass sie auf eigene Faust den Zugang und die Nähe zu Gott suchten. Dass sie versuchten, spirituell zu sein, gerecht zu sein, aber unter den falschen Voraussetzungen. Sie wollten es auf ihre Weise tun. Sie wollten selbst entscheiden, wie mit der Sünde umgegangen werden sollte. Sie glaubten vielleicht, niemand muss ihnen sagen, wie man wann was machen sollte. Sie glaubten vielleicht, all diese Details braucht man doch gar nicht. Aber später in Kapitel 10 spricht es sogar davon, dass diejenigen, die vor Gott kommen, nicht betrunken sein sollten. Also vielleicht waren sie auch betrunken. Vielleicht war ihre Auffassungsgabe dadurch eingeschränkt und sie trafen eine falsche Entscheidung. Was auch immer die Details waren, sie machten einen tragischen Fehler im Hinblick auf das, wie man sich Gott nähert. Und das erinnert mich an einen Artikel, auf den meine Frau mich kürzlich aufmerksam gemacht hat. Ich glaube, sie war irgendwo in einem Wartezimmer und las diesen Artikel über Sheryl Crow. Sie fragen sich vielleicht, was hat Sheryl Crow mit den Söhnen Aarons zu tun? Nun, sehr wenig, aber sie wurde vor kurzem interviewt und sie sagte, sie geht nicht in die Kirche, aber sie hat ein kleines Kirchengebäude auf eBay ersteigert und es auf ihren Grundbesitz verfrachtet. Und aus ihrer Sicht macht es vielleicht Sinn, sie möchte nicht in die Kirche gehen, sie bringt die Kirche zu sich. Aber sie sagte auch, sie glaubt, dass es irgendeine höhere Macht gibt, aber nicht eine Macht mit vielen Regeln. Und ist das nicht wie eine Zusammenfassung dieser ganzen Geschichte hier? Und ist das nicht eine Zusammenfassung der gesamten Idee heutzutage, die vom traditionellen Christentum vertreten wird? Sie sagen, Gott, ich will zu dir kommen. Ich bin bereit, vor den Gnadenthron zu treten. Ich renne sogar zu dem Gnadenthron hin. Und sie reden und singen sogar sehr emotional davon. Aber meine Bedingung ist, dass du, Gott, ein paar Regeln streichen musst. Ich bin es, der die Regeln festsetzt. Geschwister, der Versöhnungstag behandelt genau diesen Punkt. Eine der Lektionen für uns und bald auch für die ganze Welt ist, Gott setzt die Regeln fest. Gott macht die Regeln. Nun, wir sind nicht verwirrt darüber, deswegen sind wir hier. Wir müssen Gott gehorchen an diesem Tag und müssen auch lernen, wie wir weiterhin Gott gehorchen. Wie wir dem gehorchen, was Gott sagt, dass wir tun sollen. Und es ist gut, dass wir diese Dinge jedes Jahr wiederholen und dass wir nicht nur darüber nachdenken, wie die Situation damals für die Leute war, sondern wie es auf unsere Situation heute angewandt werden kann. Was sind die Lektionen des Versöhnungstags? Was sind also die Lehren des Versöhnungstags? Was können wir lernen und was kann die ganze Welt sehr bald lernen? Wenn Sie einen Titel für die Predigt heute wollen, er lautet, wie man sich Gott nähert. Es gibt drei Regeln, wie man sich Gott nähert. Schlagen wir zuerst auf 3. Mose Kapitel 16 und wir werden herausfinden, wobei es dabei geht. Was ist eine der Regeln, die wir befolgen müssen, um uns Gott zu nähern? Und wiederum, diesen Regeln wurde nicht gefolgt und deswegen sind zwei Menschen gestorben. Gott meint also sehr ernst, was er sagt. Was ist also die erste Regel, wie man sich Gott nähert? Die erste Regel ist, wir müssen über den Hohepriester gehen. Wir müssen über den Hohepriester gehen. 3. Mose Kapitel 16 und Vers 1. Und der Herr redete mit Mose, nachdem die zwei Söhne Aarons gestorben waren, als sie vor dem Herrn opferten, und sprach, sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum gehe, hinter den Vorhang vor den Gnadenthron, der auf der Lade ist, damit er nicht sterbe. Damit er also nicht auch noch sterbe. Und glauben Sie, dass Aaron sehr gut aufpasste? Denn ich erscheine in der Wolke über dem Gnadenthron. Aaron sollte vor Gott treten, nicht seine Söhne, nicht bevor sie ihm nicht nachgefolgt wären als Hohepriester. Es sollte auch nicht sein Nachbar sein oder sein bester Freund, kein Mitarbeiter, kein Kumpel, noch nicht einmal Mose war dazu autorisiert, in das Heiligtum zu gehen, hinter den Vorhang. In unserer heutigen Gesellschaft, wo es so sehr um Gleichbehandlung geht, finden das viele Menschen ungerecht. Was ist so Besonderes an ihm? Warum darf er rein und sonst niemand? Nun, Gott setzt die Regel fest. Und das war die erste Regel. Aaron war derjenige. Und so kommt Aaron, oder er, 53 Mal in diesem Kapitel vor. Und es ist interessant zu sehen, wie weit der gesamte Prozess hier auf ihn ausgerichtet war. Auf die Rolle des Hohepriesters. Er war autorisiert. Und es ist interessant, wenn wir uns die jüdische Tradition ansehen. Alfred Ederstein schreibt in seinem Buch, der Tempeldienst, gemäß jüdischer Tradition, wurde der gesamte Gottesdienst von dem Hohepriester selbst durchgeführt. Selbst die regulären Morgen- und Abendopfer wurden von ihm durchgeführt und auch die normalen Sabbatopfer. Auch natürlich an einem Sabbat, wenn wie dieses Jahr der Versöhnungstag auf einen Wochensabbat fällt. Er sollte es persönlich durchführen. 7 Tage vor dem Versöhnungstag verließ der Hohepriester sein eigenes Haus und zog in seine Kammer im Tempel. Und es wurde ein Ersatz für ihn ausgesucht, für den Fall, dass er sterben würde, oder falls er levitisch gesehen unrein würde, für seinen Tempeldienst. Und so nahmen die Juden dies also sehr ernst, was diesen zwei Männern hier geschehen war. Während der gesamten Woche musste er auch weiterhin seine Pflichten erfüllen, wie zum Beispiel das Besprengen mit Blut, das Verbrennen der Räucheropfer, das Opfern der täglichen Opfer. Denn wie bereits gesagt, musste jeder Teil des Rituals vom Hohepriester ausgehen. Und er durfte dabei keinen Fehler machen. Das bedeutet also nicht, dass ihm nicht jemand anders half. Die Priester assistierten ihm bei diesen ganzen Ritualen. Aber er musste persönlich derjenige sein, der jeden Teil dieses Gottesdienstes leitete an diesem Tag. Andere aus dem Sanhedrin wurden ausgewählt, um darauf zu achten, dass der Hohepriester die Bedeutung dieser Versammlung vollständig verstand, und andernfalls mussten sie ihn darin unterweisen. So wurden am Versöhnungstag die Opfer zu ihm gebracht, und dann nahmen sie ihm einen Eid ab, dass er nichts von diesem Ritual an diesem Tag ändern würde. Und er schreibt weiter, dass der Hohepriester die gesamte Nacht wach gehalten wurde, indem man ihm Schriften zitierte und er mit Schriften erwidern musste. Und ich weiß nicht, wie das einem Menschen helfen sollte, sich auf den nächsten Tag zu konzentrieren, und dankenswerterweise tun wir das hier heute nicht. Aber der Punkt ist, sie waren sehr sorgfältig darin, den Anweisungen zu folgen. Nun, was ist die Lehre für uns darin? Nun, der Hohepriester war ein Typus für Jesus Christus. Und wir wissen, die Rituale dieses Tages unter dem Alten Bund wiesen auf die Realität des Opfers Jesu Christi hin, als er als Hohepriester und als Opfergabe persönlich die Aufgabe erfüllte, alle Menschen zum Vater zu bringen. Niemand anders konnte das tun. Ein Gottwesen musste das tun. Und wie Herr Armstrong uns vor einigen Jahren gesagt hat, zu irgendeinem Zeitpunkt in der fernen Vergangenheit haben der Vater und das Wort entschieden, dass einer von ihnen ein Opfer werden sollte, um die Menschheit zu erlösen, als Teil des Plans. Schlagen wir jetzt auf Hebräer, Kapitel 2 und Vers 9. Und wir erfahren hier etwas mehr über die Rolle Jesu Christi, Hebräer, Kapitel 2 und Vers 9. Es heißt hier, Hebräer 2, Vers 9, wir beginnen ab Vers 8, alles hast du unter seine Füße getan, wenn er ihm alles unter die Füße getan hat, so hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre. Denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Dann Vers 17, daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott, zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Jesus Christus in seiner Barmherzigkeit nahm dies auf sich, aus seiner Liebe für uns. Und Geschwister, denken Sie darüber nach. Unter dem Alten Bund war Jesus Christus Jahr für Jahr derjenige, der damals als das Wort und als derjenige, dessen Gegenwart im Allerheiligsten zugegen war, wo es heißt, Aaron kommt und ich rede mit ihm, dort von dem Gnadenthron aus, das war das Wort, der Herr, und er beobachtete, wie jedes Jahr dieses Ritual ausgeführt wurde, wenn der Hohepriester allein in das Allerheiligste ging, und jedes Jahr kam er der Zeit näher, wo er wusste, dass er diese Rolle erfüllen müsste. Und was für ein schrecklicher Gedanke an den Tag, an dem er die Kreuzigung erleben müsste. Und seine Jünger standen bei ihm und sagten zu ihm, ja, wir werden bei dir sein bis ans Ende. Aber es heißt, sie liefen alle davon. Und er war letztlich allein. Der Vater war da und er sagte, er war nicht allein. Der Vater ist bei mir. Aber er musste es trotzdem selbst tun. Wissen Sie, viele Menschen sind sehr mutig, wenn sie in einer Gruppe sind. Wenn sie Teil eines Mobs sind, wenn sie Teil einer Menge sind, wenn sie ein Komitee hinter sich stehen haben. Aber es ist viel schwieriger, stehen zu bleiben und zu kämpfen, wenn alle anderen fliehen. Wenn man dann stark sein muss, aus sich selbst heraus. Dieser Mann, der unser Erlöser ist, war stark, war mutig, er war furchtlos. Und er tat es. Er ging hindurch durch dieses Leiden ganz allein. Sodass wir eine Hoffnung haben, damit wir fähig werden, uns Gott dem Vater zu nähern. Hebräer 6 und Vers 18. Wir steigen hier in den Gedankengang ein. Hebräer 6, Vers 18. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter den Vorhang. Und das ist genau, wovon wir gesprochen haben. Da hinein ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus, der ein Hohepriester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Regel Nummer 1, wie man sich Gott nähert, wir müssen über den Hohepriester gehen. Warum? Weil er der Einzige war, der sich qualifiziert hat, für unsere Sünden zu bezahlen. Wir lesen das in vielerlei Schriftstellen. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, durch den die Menschen gerettet werden können. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er ist die Tür. Und er sagte, diejenigen, die durchs Fenster einzusteigen versuchen, sind Diebe und Räuber. Aber ich bin die Tür. Ich bin der Weg. Unser Hohepriester. Und Gott wird nicht zulassen, dass sich jemand durchs Fenster einschleicht in das Reich Gottes. Sie müssen durch Jesus Christus gehen. Und nur weil das traditionelle Christentum sehr emotional über den Namen Jesus Christus spricht, sollten wir nicht in die andere Kategorie verfallen, zu vergessen, was er getan hat, Geschwister. Und wie viel wir ihm verdanken. Offensichtlich verehren sie einen falschen Jesus, aber wenn wir beten, halten wir Christi Rolle für selbstverständlich? Wenn wir sagen, im Namen Jesu, während wir vor unseren himmlischen Vater kommen, werden das manchmal nur noch leere Worte? Schlagen wir Johannes Kapitel 16 auf. Johannes Kapitel 16 und Vers 25. Johannes Kapitel 16 und Vers 25. Es heißt hier, Johannes 16 Vers 25, das habe ich euch in Bildern gesagt, es kommt die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. Vers 26, Johannes 16, Vers 26, an jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen, ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Das ist genau die Geschichte, die durch den Hohepriester im Voraus gezeigt wurde. Geschwister, in diesem Namen ist Kraft. Und wenn wir tagtäglich zu unserem Vater im Himmel kommen, zu verschiedenen Zeiten während des Tages, während wir uns dem Vater nähern, vergessen wir niemals, durch wen wir zu ihm kommen. Und durch wen die ganze Welt sehr bald schon die Gelegenheit haben wird, zum Vater zu kommen. Jesus Christus. Und wir werden in ein paar Tagen während des Labhüttenfestes darüber sprechen, wie er die Welt regieren wird, wo dann alle Menschen letztlich die Wahrheit erkennen werden. Während wir den Versöhnungstag feiern, nehmen wir es niemals als selbstverständlich hin und nehmen wir es niemals auf die leichte Schulter, was Jesus Christus für uns getan hat. Und so sollten wir niemals unsere eigenen Wege durchsetzen wollen, wie man Gott anbetet. Unser hoher Priester ging alleine durch den Vorhang ins Allerheiligste. Wie dankbar sind wir für diese Liebe, die uns Jesus Christus gezeigt hat. Und der Versöhnungstag zeigt uns diese Liebe. Eine weitere Regel, wie man sich Gott nähert, neben der ersten Regel, dass wir durch den hohen Priester gehen müssen, die zweite Regel, um sich Gott zu nähern, Blut muss vergossen werden. Blut muss vergossen werden. schlagen wir nochmal auf, 3. Mose Kapitel 16. Und wir lesen hier etwas weiter in den Anweisungen. Die Söhne Aarons gelangten ins Allerheiligste auf falsche Weise in so ziemlich jeder Hinsicht. Sie gingen zur falschen Zeit hinein, sie taten es mit den falschen Leuten und sie taten es auf die falsche Weise. Der hohe Priester war nicht erlaubt, einzutreten ohne Blutvergießen. 3. Mose, Kapitel 16, Vers 3. Es heißt, er soll hineingehen mit einem jungen Stier zum Sündopfer und mit einem Widder zum Brandopfer und soll das heilige leinene Gewand anlegen und leinene Beinkleider sollen seine Blöße bedecken. Und er soll sich mit einem leinenen Gürtel gürten und den leinenen Kopfbund umbinden, denn das sind die heiligen Kleider. Er soll seinen Leib mit Wasser abwaschen und sie dann anlegen. Und er soll von der Gemeinde der Kinder Israel 2 Ziegenböcke entgegennehmen zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer. Wir lesen später etwas mehr über die Brandopfer. Vers 6. Und Aaron soll einen Stier, sein Sündopfer, darbringen, dass er für sich und sein Haus Sühne schaffe. Und dann weiter Vers 9. Und soll den Bock, auf welchen das Los für den Herrn fällt, opfern zum Sündopfer. Vers 11. Und Aaron soll den Stier seines Sündopfers herzubringen und sich und sein Haus entsühnen und soll ihn schlachten. Und dann Vers 13. Und das Räucherwerk aufs Feuer tun vor dem Herrn, dass die Wolke vom Räucherwerk den Gnadenthron bedecke, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, damit er nicht sterbe. Vers 14. Und soll etwas vom Blut des Stieres nehmen und es mit seinem Finger gegen den Gnadenthron sprengen. Vor den Gnadenthron aber soll er 7-mal mit seinem Finger von dem Blut sprengen. Vers 15. Danach soll er den Bock, das Sündopfer des Volks, schlachten und sein Blut hineinbringen, hinter den Vorhang, und soll mit seinem Blut tun, wie er mit dem Blut des Stieres getan hat. Und etwas davon auch sprengen gegen den Gnadenthron und vor den Gnadenthron. Und soll so das Heiligtum entsühnen wegen der Verunreinigungen der Kinder Israel und wegen ihrer Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben. Das musste also mit dem Stier tun für sich und seine Familie. Es musste also Blut vergossen werden. Und Geschwister, wenn wir heute unter dem neuen Bund sind und wenn wir sündigen, dann bitten wir Gott um Vergebung und Gott vergibt, er sagte, er ist treu und gnädig, und vergibt uns unsere Sünden, wenn wir unsere Sünden bekennen. Und es ist eine saubere Angelegenheit, es gibt dabei keine Blutflecken, wenn wir hinknien und diese Vergebung erbitten. Es ist wunderbar, dass uns die Sünden vergeben werden und dass wir sofortigen Zugang zum Vater haben, damit wir Vergebung erbitten können. Und er will, dass wir diese Nähe zu ihm haben. Aber wissen Sie, wenn wir nicht aufpassen, können wir diesen Zugang als selbstverständlich hinnehmen, weil wir nicht sehen, welches Blut vergossen wurde. Denken Sie daran, was wir gerade gelesen haben. Dieses Ritual war keine saubere Angelegenheit. Ein Stier wurde geschlachtet, dann wurde ein Ziegenbock geschlachtet und dann wurde deren Blut an den goldenen Gnadenthron gespritzt und es war kein schöner Anblick. Was geschieht, wenn ein Tier geschlachtet wird? Und heutzutage sind wir auch nicht mehr wirklich vertraut damit, was es bedeutet, Tiere zu schlachten. Aber ohne es zu grafisch darzustellen, die Tiere ringen mehr oder weniger mit dem Tode, wenn sie geschlachtet werden, und das Blut spritzt heraus. Sie schnappen nach Luft und dann sterben sie. Wir haben Tiere, von denen manchmal eines geschlachtet werden muss, und ich persönlich jage auch manchmal gern, und ich glaube, Herr Ogwin und andere machen das auch manchmal gern. Und manche glauben, Menschen, die jagen oder die Tiere haben, mögen es, sie zu töten. Aber das ist keineswegs so. Mein Vater hat uns großen Respekt für Tiere beigebracht. Für die Tiere des Feldes und die Tiere auf der Farm. Und mir hat es nie gefallen, ein Tier sterben zu sehen, dass ein Tier sterben muss, damit ich leben kann. Und das ist es ja, was geschieht. Und Sie brauchen nicht Ihre Hände zu heben, aber wie viele von Ihnen hatten letzte Woche Fleisch zu essen? Die meisten von uns hatten Fleisch. Und um dieses Fleisch zu bekommen, ich weiß, Sie wissen das alle, dafür muss ein Tier sterben. Aber nicht jeder weiß das in der heutigen Gesellschaft. Es gab sogar eine Studie kürzlich, Frau Laurie Lyons hat mir das kürzlich zugesandt, wo jemand eine Kolumne schrieb und darin hieß es, geschrieben in einer Zeitung, Sie alle, die Sie jagen, um zu essen, Schande über Sie. Sie sollten in den Laden gehen und das Fleisch dort kaufen, wo keine Tiere verletzt werden. Geschwister, könnte es sein, dass wir als Gesellschaft etwas den Sinn für die Realität verloren haben? Ich glaube, es würde manchen von unseren Kindern heutzutage gut tun, wenn sie einmal dieser Realität ausgesetzt wären. Ich weiß, es ist auch ekelhaft und schmutzig, aber es wäre gut zu sehen, wo in Wahrheit das Leben und das Fleisch herkommt. Was für uns sterben muss, damit wir leben. Wenn wir über die Anweisungen an diesem heutigen Tage lesen, dann gab es da Blutvergießen und das war eine schmutzige Angelegenheit. Welche Lektion können wir daraus lernen? Sünden haben Konsequenzen. Es gibt eine Lektion darin. Während unsere Gesellschaft um uns herum immer weniger mit der Realität in Kontakt steht, gibt es dennoch Konsequenzen für Sünde. Wenn uns vergeben wird, dann entfernt Gott die Sünde von uns, so weit wie der Westen vom Osten ist. Das ist wahr und wir können sehr dankbar dafür sein, aber Geschwister, nehmen wir es auf die leichte Schulter, weil wir das Blut nicht mehr sehen. Unter dem alten Bund mussten sie das vergossene Blut sehen. Und sie mussten die Verbindung herstellen, dass dieses Tier sterben musste, weil ich gesündigt habe. Und das war eine beeindruckende Lektion. Hebräer 9, Vers 22 sagt, es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Die Lektion ist, Sünde hat immer Konsequenzen. Immer, immer, immer. Lassen Sie es mich nochmal sagen, Sünde hat immer Konsequenzen. Jedes Mal, ohne Ausnahme. Nicht nur einmal oder zweimal, nicht nur gelegentlich, sondern jedes Mal, das ist die Regel. Und daher können wir uns dem Vater nicht nähern, ohne das Vergießen von Blut. Nun bedeutet das, dass Jesus Christus immer und immer wieder geschlachtet werden musste? Natürlich nicht. Er erklärt das im Hebräerbrief. Schlagen wir es kurz auf, Hebräer, Kapitel 9 und Vers 24. Hebräer 9, Vers 24. Diese Zeremonien wurden jedes Jahr durchgeführt, aber sie waren ein Vorgeschmack und eine Vorausschau, ein Typus auf das Opfer, das ein für allemal geschah, durch Christus, wo er sein Blut vergossen hat. Hebräer 9, Vers 24 heißt es, denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht, sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber, am Ende der Welt, ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und Geschwister, deswegen ist es so gefährlich, und davon spricht Paulus auch, in Hebräer Kapitel 6, wenn wir abfallen, dann gibt es einen gewissen Punkt, an dem wir, wenn wir uns weigern zu bereuen, Gott sagt, Christus wird nicht noch einmal geopfert werden für dich. Nun, dankenswerterweise, wenn wir berufen werden und wenn wir bereuen, dann lässt uns Gott nicht einfach so wieder gehen. Und selbst wenn wir abweichen von dem Weg, arbeitet er mit uns, ist beständig dabei, Wege zu schaffen, uns zurückzubringen. Wir werden gleich etwas darüber lesen. Sogar die große Bedrängnis wird im gewissen Sinne ein Akt der Barmherzigkeit sein. Eine Gelegenheit für viele, die berufen worden waren, vielleicht bekehrt waren, um dann zurückzukommen. Aber wir sollten es niemals auf die leichte Schulter nehmen, denn Christus wird nicht ein zweites Mal geopfert werden für uns. Hebräer 9 und Vers 11. Hebräer 9 und Vers 11. Christus aber ist gekommen als ein hoher Priester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, das ist zeremoniell reinigt, so dass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Das ist das Ziel, das Gott uns zu sich bringt. Und so ist das nicht mehr nur eine Erinnerung an die Sünde jedes Jahr, wie es bei dieser Zeremonie war, sondern es wird uns tatsächlich verändern. Und wir können Gott dafür danken, für diesen Prozess, den er eingerichtet hat und den er auch der gesamten Welt offenbaren wird, wenn dieser heutige Tag eines Tages erfüllt sein wird, direkt vor dem Millennium. Was für ein Segen ist es doch, dass wir einen treuen Hohepriester haben, der zugelassen hat, dass sein eigenes Blut vergossen wurde, damit wir verändert werden können. Aber wenn wir sündigen, Geschwister, und Christus sagte, nicht nur Mord ist Sünde, sondern auch seinen Bruder zu hassen, auch wenn wir unseren Bruder, und sei es auch nur in Gedanken, einen nutzlosen Menschen nennen, jemanden, der keinen Wert besäße, es geht also um jeden Gedanken, den wir haben, und so müssen wir uns vorstellen, dass auch jeder böse Gedanke durch das Blut Christi bedeckt werden muss. Er muss bedeckt werden durch das Opfer Jesu Christi. Schlagen wir auf Lukas Kapitel 15. Lukas Kapitel 15, hier haben wir ein vertrautes Gleichnis, das Christus gegeben hat. Und es spricht von der Barmherzigkeit und der Geduld Gottes, des Vaters und seiner Bereitschaft, unsere Sünden zu bedecken. Und wir haben hier eine interessante Lektion zu lernen. Lukas Kapitel 15 und Vers 11. Lukas 15 und Vers 11, und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich, und ist das nicht ein kraftvoller Ausdruck? Er ging in sich, er kam zur Besinnung. Und jeder von uns in diesem Raum, als wir getauft wurden, sind wir und mussten wir an jenen Punkt gelangen. Dass wir erkennen, dass wir nicht nur Fehler begehen, dass wir nicht nur sündigen, sondern dass wir wirklich falsch lagen. Unsere gesamte Natur und Wesensart lag falsch, sodass wir von da ab anders sein wollten. Er ging in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben? Und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Es ist nicht nur so, dass ich ein paar Fehler begangen habe. Ich bin Schmutz. Ich habe keinen Wert mehr ohne dich, ohne deine Gegenwart in mir. Ich allein bin nichts wert. Vers 20, und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wir haben das schon oft gehört, und das entspricht genau dem Vater im Himmel und seinem Wunsch, alle Menschen zu sich zu bringen. Wieder eins zu sein mit jedem einzelnen Menschen, der jemals gelebt hat oder der noch leben wird. Der Vater war draußen und suchte nach seinem Sohn. Und als er noch weit weg war, ist er gerannt, um ihm zu begegnen. Er war nicht zögerlich beim Vergeben. Er hat keinen Groll gehegt, sondern ist hingerannt, um seinen Sohn wiederzusehen. Er hat Emotionen und er sorgt für uns. Und der Sohn hatte eine bekehrte Einstellung. Er sagte, ich bin falsch, ich lag falsch, ich verdiene nichts, bitte sei gnädig mit mir. Und natürlich war sein Vater gnädig mit ihm. Und er war dankbar und sie waren fröhlich. So ist der Vater, er freut sich auf diese Zeit, wenn dieser Tag sich erfüllen wird, direkt vor dem Millennium. Aber es gibt noch eine weitere Lektion von seinem Bruder. Vers 25. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist Und beachten Sie, hat sich dieser Mann auf irgendeine Weise mit diesem Bruder identifiziert? Er sagte, dieser, dein Sohn ist gekommen, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Der Bruder des Sünders. Und Geschwister, in all diesem gibt es eine Lektion für uns. Als der Sünder und als der Rest von uns. Natürlich sollten wir unserem Bruder sagen, wenn er oder sie in die falsche Richtung geht. Wir sollten nichts verbergen oder überdecken oder sogar gutheißen. Aber wir dürfen auch keinen Groll oder schlechte Gefühle hegen gegenüber anderen. Sie haben ihren eigenen Herrn und ihm gegenüber sind sie verantwortlich auf Gedeih und Verderb. Der ältere Bruder lag falsch, als er dem verlorenen Sohn noch Vorwürfe machte, als dieser schon bereute. Es war falsch, ihn nicht willkommen zu heißen, als er bereute. Er hatte also ein Problem, aber er hat es nicht erkannt. Und im Zusammenhang mit uns heute bedeutet das, Christus ist auch für die gestorben, über die wir uns ärgern. Nicht nur für unsere Feinde, sondern auch für die, über die wir uns geärgert haben. Und wenn der Vater bereit ist zu vergeben, dann sollten wir das auch sein. Nun, das bedeutet nicht, dass alle Konsequenzen von Sünde weggenommen werden. Wenn mein Nachbar von mir $10.000 leiht und sie nicht zurückzahlt, dann versuche ich natürlich, es zurückzubekommen. Und wenn er es nicht zurückgibt, irgendwann muss ich ihm doch vergeben. Aber ich werde ihm nicht noch einmal $10.000 geben. Vergeben? Ja. Noch einmal vertrauen? Vielleicht nicht. Es kommt auf die Schwere an, aber ich muss auf jeden Fall vergeben und kann keinen Groll in mir hegen. Aber es gibt noch eine weitere Lektion hier. Kapitel 15 und Vers 31. Lukas 15, Vers 31. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Er sagte, alles, was mein ist, das ist dein. Und Geschwister, ich möchte auf eine weitere Lektion hinweisen in diesem Gleichnis, in Bezug auf das, worüber wir geredet haben. Haben Sie bemerkt, was der Vater gesagt hat? Ja, er vergab seinem Sohn. Er nahm ihn zurück. Aber er sagte zu dem anderen, alles, was ich habe, gehört dir. All mein Besitz gehört dir. Du wirst alles ererben. Die Farm, die Weinberge, das Vieh, die Hühner, die Enten, den Stall, die Pferde, das Haus, die Wegen, das Schließfach bei der Bank, die Aktien. Du bekommst alles, mein Sohn. Aber was ist mit dem anderen Sohn? Gab es Konsequenzen für die Sünde? Ihm wurde vergeben, er war gereinigt worden, er konnte ein neues Leben beginnen, alles war besser für ihn und würde besser werden. Er bekam wieder ein Leben, wo er vorher kein Leben mehr hatte. Ihm wurde vergeben, alle Schulden wurden bezahlt. Aber Geschwister, die Party hörte diese Nacht auf. Die Musik hörte auf, die Lichter gingen aus und die Söhne waren müde und ich bin sicher, der verlorene Sohn hatte diese Nacht so gut schlafen können wie schon lange nicht mehr. Es fühlte sich großartig an, wieder zurück zu sein, Vergebung bekommen zu haben. Aber am nächsten Tag wachten beide Brüder wieder auf und das Leben ging seinen normalen Verlauf. Ein Bruder ging zurück zur Arbeit mit der Perspektive, eines Tages alles zu ererben, was seinem Vater gehörte. Und der andere Bruder ging auch zur Arbeit, hatte genug zu essen, sollte immer einen Job haben und bekam sicherlich ein Startkapital von seinem Vater, aber er musste bei Null beginnen. Geschwister, gibt es Konsequenzen für Sünde? Obwohl ihm vergeben wurde und er sein Leben wieder bekam, leben wir manchmal mit unseren Entscheidungen und deren Konsequenzen. Und diese Konsequenzen folgen uns, selbst wenn uns vergeben wurde. Gott will, dass wir das verstehen. Sünde erfordert immer Blutvergießen. Und Sünde hinterlässt gewöhnlich Narben. Wenn ich morgen eine Bank überfalle, was ich übrigens nicht vorhabe, und wenn ich morgen Abend bereue, dann wird Gott mir vergeben, aber ich bitte Sie immer noch, mich am Montag im Gefängnis zu besuchen. Es gibt Konsequenzen für Sünde. Immer, 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 immer. Das ist eine der Lektionen des Versöhnungstags. Junge Leute, denken Sie darüber nach, während Sie Ihren Start ins Leben haben und Entscheidungen treffen müssen. Es gibt Wendepunkte im Leben und man kann Fehler begehen. Man kann sie auch bereuen und Gott wird ihnen auch vergeben, aber an der Last mancher Sünden trägt man sein ganzes Leben lang, das dann schwieriger werden kann. Und ein Teil der Aufgabe ihrer Eltern ist es, ihnen zu helfen, Fehler zu vermeiden. Die langfristige Perspektive zu betrachten, die eine Belastung für Jahrzehnte, ja fürs ganze Leben werden kann. Selbst wenn ihnen vergeben wurde. Sexuelle Vergehen, Drogen, Alkohol, mit den falschen Leuten abzuhängen. Und auch wirtschaftlich. Es gab ein interessantes Interview, das ich letzte Woche gehört habe. Ein Mann namens Tyler Cohen schrieb ein Buch mit dem Titel Durchschnittlich ist vorbei. Und der Autor sprach darin über die herrlichen Gelegenheiten, die es für manche gibt in der heutigen Zeit, mit neuen Technologien, mehr Automation, mit Entwicklungen durch das Internet. Und wer gute Fähigkeiten und Kenntnisse hat, dem geht es da wirklich gut. Aber er warnte auch, dass man in dieser heutigen Welt immer mehr beobachtet wird. Es gibt Webseiten, auf denen man sehen kann, was andere Leute zum Beispiel über ein bestimmtes Restaurant denken. Oder was die Leute über einen Arzt sagen. Oder was Leute über ein bestimmtes Geschäft denken. Und das ist interessant und sehr hilfreich, aber sagt, dass in der Zukunft mit Sicherheit auch Angestellte bewertet werden. Und zwar öffentlich. Und das gibt auch großartige Gelegenheiten für Arbeitgeber, die dann erfahren, wie sich dieser Arbeitnehmer in seinem letzten Arbeitsverhältnis verhalten hat. Arbeitgeber gehen auch heute schon ins Internet und googeln die Namen ihrer Angestellten oder von Bewerbern, bevor sie einstellen. Und wenn ein Arbeitgeber herausfindet, dass sich eine E-Mail-Adresse mit dem Namen "Ich bin ein Partylöwe und verachte Autorität" @gmail.com habe, dann könnte es sein, dass dieser mich nicht einstellt. Selbst wenn ich diese E-Mail für Jahre nicht benutzt habe. Wenn sie es nur im Zusammenhang mit mir finden. Und der Autor sagt deswegen, es gibt viele Gelegenheiten und Chancen, aber er sagt auch, es gibt keine zweite Chance mehr. Es gibt keine zweite Chance mehr. Ihr Ruf wird Ihnen folgen, ähnlich wie ein negativer Schufa-Eintrag bei der Kreditvergabe. Es ist sehr schwierig, das wieder auszubügeln. Und ich dachte, das ist sehr interessant in diesem Zusammenhang. Junge Leute, als Christen, wenn sie Dinge auf die richtige Weise tun, wenn sie tun, was Gott uns sagt, dass wir es tun sollen, und nicht betrügen und stehlen, sondern Gottes Gesetzen gehorchen und um Gottes Hilfe bitten, während die Gesellschaft ins Chaos versinkt, werden sie hervorstechen. Der Punkt ist, es gibt immer Konsequenzen für unser Verhalten. Von Zeit zu Zeit ermahnt Herr Meredith uns, es wirklich wertzuschätzen, was das teure Blut Christi für uns bewirkt hat. 1. Petrus 1, Vers 17 spricht davon. Es geht nicht um ein leeres sentimentales Gefühl, sondern um eine wirkliche Wertschätzung, dass wir das niemals als einfach selbstverständlich hinnehmen. Dass wir niemals als selbstverständlich hinnehmen, was es bedurfte, dass wir zum Vater gelangen können, wie wir es alle heute Morgen getan haben, als wir auf die Knie gegangen sind und zum Vater gesprochen haben und das Gebet beendet haben im Namen Jesu Christi. Es brauchte Blut, um zum Vater zu gelangen. Und dankenswerterweise ist Gott so vergebend, so gut zu uns, offen gesagt, er gibt uns immer wieder eine zweite Chance. Er vergibt uns immer und immer und immer wieder, wenn wir sündigen. Er ist geduldig, er ist barmherzig, er ist langmütig, er ist schnell beim Vergeben. Aber nehmen wir das niemals auf die leichte Schulter. Dass wir uns Gott nähern dürfen, das erforderte Blutvergießen. Nummer 3, die letzte Lektion, über die wir reden. Lektion Nummer 3. Um uns Gott zu nähern, müssen wir die richtige Einstellung haben. Wir müssen die richtige Einstellung haben. Schlagen wir wieder auf, 3. Mose Kapitel 16. Und dort lesen wir darüber. 3. Mose Kapitel 16 und Vers 29. Es heißt hier, 3. Mose 16, Vers 29, auch soll euch dies eine ewige Ordnung sein, am 10. Tage des 7. Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch. Vers 31, darum soll es euch ein hochheiliger Sabbat sein und ihr sollt fasten. Warum fasten wir heute? Warum essen und trinken wir heute nicht? Wissen Sie, Fasten macht uns nicht automatisch demütig. Wir lesen in der Geschichte vom Pharisäer und vom Zöllner davon, es geschieht nicht automatisch. Aber es hilft natürlich. Als ich aufwuchs, hörten wir einiges über Einstellungen von unseren Eltern. Wir waren es sogar langsam müde, immer wieder davon zu hören, wie wichtig die Einstellung ist. Aber wir sagten nichts dagegen, das hätte auch nichts genützt. Aber bei uns zu Hause, wenn wir etwas Falsches taten, weil wir es nicht besser wussten, wenn wir einen Fehler begingen aus Schwäche, dann wurde er korrigiert, aber es war nicht so eine wichtige Angelegenheit. Wenn wir aber eigensinnig wurden, oder besserwisserisch, dann gingen die Dinge nicht so gut aus. Mein Vater war dann immer sehr aufgebracht und meine Mutter auch. Und wenn die Mutter aufgeregt ist, das ist immer ein wenig besorgniserregender. Aber unser Vater wusste etwas und er verstand, es gibt einen Unterschied zwischen ein Fehler begehen und Hochmut. Zwischen ein Fehler begehen und etwas absichtlich falsch machen. Es gibt einen Unterschied zwischen ein Fehler begehen und mir hat keiner zu sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Aber Geschwister, eine der Regeln, um vor Gott zu treten, die wir an diesem heutigen Tag lernen, ist, wir müssen die richtige Einstellung haben. Wir demütigen uns selbst. Wir lassen zu, dass Gott unsere Einstellung ändert. Ändert Gott Ihre Einstellung? Wie würden Sie Ihre Einstellung jetzt im Moment bewerten? Ich werde Ihre Einstellung nicht bewerten, ich kann sie nicht sehen. Aber Gott kann es. Kämpfen wir nicht dagegen, Geschwister? Gott möchte unsere Einstellung aufweichen und so werden unsere Sünden bedeckt. Wir lesen in 3. Mose Kapitel 16, Vers 7. Beachten Sie hier einen weiteren Aspekt der Einstellung. Wir lesen hier von den zwei Böcken. Und soll danach zwei Böcke nehmen und vor den Herrn stellen, an der Tür der Stiftshütte, und soll das Los werfen über die zwei Böcke. Ein Los dem Herrn und das andere dem Asasel. Ein Sinnbild für Satan, den Teufel. Und die Protestanten sehen in diesen zwei Böcken zwei Aspekte des Opfers Jesu Christi. Der Bock, der geschlachtet und geopfert wurde, stelle Christus dar, wie er stirbt. Und der Bock, der weggeführt wird, stelle Christi Auferstehung dar. Aber das ist nicht, was es hier heißt. Der lebendige Bock repräsentiert Satan, den Teufel, der sich gerne verstellt als Christus und zu einem falschen Christus wird, der ein falsches Evangelium lehrt, mit einer falschen Botschaft. Lose wurden geworfen und es wurde darin Gottes wundersames Eingreifen demonstriert, um zu entscheiden, welcher Bock welcher sein sollte. Und dann lesen wir natürlich, was mit diesen Böcken geschah. Geschwister, wie steht es mit uns? Wie steht es mit unserer Einstellung, während wir uns vorbereiten, eines Tages mit Christus im Reich Gottes zu regieren? Schlagen wir auf Offenbarung Kapitel 19 und Vers 19. Hier sehen wir, was mit dem zweiten Bock geschehen wird. Offenbarung 19 und Vers 19. Offenbarung 19 und Vers 19. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen ging, der auf dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Kapitel 20 und Vers 1. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Satan, der Teufel, wird ruhig gestellt werden. Er wird in Ketten gebunden werden. Endlich. Er wird seinen Teil der Verantwortung tragen, dafür, dass er die Menschheit beeinflusst hat, zur Sünde. Und wir fasten heute für unsere Einstellungen. Wir fasten, um eine demütige Einstellung zu haben. Und wir fasten auch, um nicht die falsche Einstellung zu bekommen, die Satan der Teufel hat. Jesaja 14 und Vers 12. Beachten Sie das. Jesaja Kapitel 14 und Vers 12. Jesaja Kapitel 14 und Vers 12. Der Asasel hat nicht die Sünden des Volkes getragen, er hat seine eigene Sünde getragen. Seine Verantwortung dafür, dass er die Menschen zur Sünde verführte. Er hat nicht deren Sünden auf sich selbst genommen. Das ist Christi Rolle. Jesaja 14, Vers 12, hier heißt es, wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Was war Luzifers Problem? Seine Einstellung. Er sagte, ich will mich Gottes Thron nähern, aber ich tue es auf meine Weise. Ich werde versuchen, Gott von diesem Thron zu stoßen. Und wer kann mich schon aufhalten? Eine hochmütige, eigensüchtige und verdorbene Ich-zuerst-Einstellung. Und Geschwister, dieser Tag heute zeigt uns, dass Gott kein Spiel mitspielt. Er ist langmütig, geduldig, er erfüllt seinen Plan und er vergibt Fehler. Aber letztlich wird er die Rebellion auslöschen. Er wird die Einstellung der Rebellion eliminieren, die Einstellung des Satans. Sie wird gestoppt werden. Vers 15, ja, hinunter zu den Toten fuhrest du, zur tiefsten Grube. Wer dich sieht, wird auf dich schauen und wird dich ansehen und sagen, ist das der Mann, der die Welt zittern und die Königreiche beben machte, der den Erdkreis zur Wüste machte und seine Städte zerstörte und seine Gefangenen nicht nach Hause entließ? Und eine der Rollen Christi war es, die Tore der Gefängnisse zu öffnen und die Menschen freizulassen. Und Satan wird gebunden werden, seine Herrschaft wird beendet. Und dieser heutige Tag symbolisiert das. Aber die Lektion für uns ist, haben wir die Einstellung, nicht einfach nur Mitläufer zu sein und gut klarzukommen, sondern wirklich Gott die Regeln festsetzen zu lassen in unserem eigenen Leben. Herr Armstrong erklärte oftmals, dass das die Lektion war, die Adam und Eva zuerst lernen sollten und die darin versagten. Werden sie zulassen, dass Gott entscheidet, was richtig und was falsch ist? Dass sie sich nicht auf ihre eigene Erfahrung und ihr eigenes Urteil verlassen? Und letztlich ist das auch die Quintessenz des Lebens. Diese eine Frage. Und es geht darum, ja oder nein. Bestehen oder nicht bestehen. Da gibt es keine Grauzone. Werde ich zulassen, dass Christus mich regiert? Und ohne die richtige Antwort können wir nicht zu Gott, dem Vater, kommen. Schlag mir auf Johannes Kapitel 12 und Vers 27. Dieser Tag handelt davon, wie wir letztlich eine Beziehung mit dem Vater haben können und wie Gott mit diesem bösen Geist umgeht, der so viel Leiden und Schmerzen und eine Einstellung des Hasses verursacht hat, eine Einstellung des Wettbewerbs. Und er wird entfernt werden und wir alle, die ganze Welt, wird dann eine Gelegenheit haben, gereinigt zu werden und einen anderen Weg zu gehen, Zugang zum Vater zu haben. Johannes 12 und Vers 27. Johannes Kapitel 12 und Vers 27. Jesus sagte, jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Da sprach das Volk, das dabei stand und zuhörte. Es hat gedonnert. Die anderen sprachen, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht das Gericht über die Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und Geschwister, in ein paar kurzen Jahren wird dies tatsächlich geschehen. Satan der Teufel wird ausgestoßen werden, gebunden. Vers 32, und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Jesus Christus war seinem Tode nahe und er war betrübt, aber dann sagte er, das ist ja der Grund, warum ich hier bin. Warum soll ich darum bitten, aus dieser Stunde erlöst zu werden, wenn ich doch deswegen hierher gekommen bin? Um letztlich alle Menschen zu mir zu ziehen und ihnen zu erlauben, Zugang zum Vater zu bekommen. Das ist beeindruckend. Schlagen wir eine letzte Passage auf, Hebräer Kapitel 10 und Vers 19. Während wir darüber nachdenken, Geschwister, wie wertvoll es ist, dass wir jeden Tag zu Gott, dem Vater, kommen können und wie sehr die Welt sich danach sehnt, diese Gelegenheit zu bekommen, obwohl sie es jetzt noch nicht wirklich wissen, aber sie schreien nach einer Gelegenheit, wirklich Gott kennenzulernen und wirklich Vergebung ihrer Sünden zu bekommen und wirklich eine Beziehung zum Vater zu haben und ein besseres Leben zu bekommen, wirklich die Wahrheit zu verstehen. Und das wird geschehen. Es geht nicht nur um uns. Es geht darum, dass das, was wir jetzt wissen, dann die ganze Welt erreicht. Und die ganze Welt wird dann die milleniale Regierung Jesu Christi genießen können, in der Satan gebunden ist, mit Zugang zum Vater. Hebräer 10 und Vers 19. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben, zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, Jesus Christus, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unserem Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Während wir also diesen Tag feiern, Geschwister, seien wir dankbar für den Zugang, den wir zum Vater haben können, dass er will, dass wir zu ihm kommen. Er will, dass wir mit ihm eins sind. Er will, dass wir, bildlich gesprochen, in seinen Schoß hüpfen, wie kleine Kinder es lieben, zu ihren Eltern zu rennen und von ihnen gehalten und gedrückt zu werden. Und was für eine verdorbene Fälschung es doch ist, die durch das Bild des Nikolaus gezeigt wird oder des Weihnachtsmanns. Kinder können auf seinem Schoß sitzen und ihm alle selbstsüchtigen Dinge erzählen, die sie haben, und alle Dinge erzählen, die sie noch haben möchten. Was für eine schreckliche Fälschung des wahren Vaters, der existiert und da ist für uns. Der will, dass wir zu ihm kommen. Der will, dass wir ihn um Hilfe bitten, wenn wir Hilfe brauchen. Und während wir diesen Versöhnungstag heute einhalten, danken wir Gott dafür, für all die Bedeutungen, die er für uns hat. Für den herrlichen Zugang, den wir durch unseren Hohenpriester haben, weil wir bedeckt sind durch sein Blut. Und weil er durch seinen Geist uns hilft, die richtige Einstellung zu haben, sodass wir Zugang zum Vater haben, der bald und sehr bald schon auch der ganzen Welt offen sein wird.